ARD. SWR Kultur. Essay.
Politik ist die Kunst des kleinsten Übels. Wie wurde Walter Benjamin ein Linker? Essay von Frank Hertweg.
Für uns war Walter Benjamin eigentlich immer schon ein Linker. Als ich ihn kennenlernte, also zum ersten Mal las, Anfang der 1980er Jahre. Er, Jude, Kommunist, aber undogmatisch, das war damals sehr wichtig, auf den wenigen bekannten Fotos auch irgendwie cool ausschauend, mit der Zigarette, die wie sonst nur bei Hannah Arendt zum Symbol eines freidenkenden, unangepassten Intellektuellen wurde. Dass er dafür gleich noch den passenden Aphorismus lieferte, umso besser. Wenn der Zigarettenrauch in der Spitze und die Tinte im Füllhalter gleich leichten Zug hätten, dann wäre ich im Arkadien meiner Schriftstellerei. Und mit Hannah Arendt hatte er gemein, dass sein Werk nicht griffig war. Aber während Hannah Arendt zu viele Hauptwerke schrieb, die man nicht leicht mit einem roten Faden verbinden konnte, gab es bei Benjamin nicht das große Hauptwerk, von dem aus man sein Schreiben hätte fixieren können. 1980 erschienen die gesammelten Schriften in einer bezahlbaren, zwölfbändigen Taschenbuchausgabe. Weinrot, leinenkaschierte Originalbroschur, die später um viele Bände ergänzt wurden. Aber man konzentrierte sich doch auf wenige Texte. Die berühmte Aphorismensammlung Einbahnstraße aus dem Jahr 1928. Dann kanonisch natürlich das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit aus den 1930er Jahren. Klar links zu verorten, kommunistisch, voller zitierbarer Slogans und mit einer nahezu unerhörten Herangehensweise an das Verhältnis von Technik, Kunst, Wahrnehmung. Hier wurde nicht wie üblich in marxistischen, dogmatischen Kunsttheorien von Klassenwidersprüchen gesprochen, in denen ein Autor feststeckte, um darum dümmer zu sein als seine linken Interpreten, oder von Produktivkräften, die neue künstlerische Formen hervorbrachten. Ja, wie denn? Hier ging es konkret zur Sache. Was machen Fotografie, was macht der Film mit uns und unserer Wahrnehmung? Das war neu. Hier sprach ein Linker, aber keiner fragte sich, wie er zu dem geworden war. Es war ein Zufall, den Benjamin nie Zufall genannt hätte, dass ich in Frankfurt einen der tiefsten Benjamin-Interpreten getroffen habe, der ihn aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtete, Fritz Güde. Sein Vater war Bundesstaatsanwalt gewesen, er selbst Lehrer, aber vom Berufsverbot betroffen. Darum arbeitete er an einer Hermann-Lietz-Schule in Fulda. Hermann-Lietz war aber genau der Begründer der reformpädagogischen Schulen, für die der Lehrer Gustav Wieneken bis 1906 gearbeitet hatte. Dann verkrachte er sich mit Lietz und entwickelte sein eigenes Konzept von Erziehung und Pädagogik. Sein Einfluss auf Walter Benjamin war immens. Und wirklich fand Fritz Güde ein Klassenfoto, auf dem Gustav Wieneken und der junge Walter Benjamin zu sehen waren. Im Gegensatz zu den meisten linken Benjaminianern kannte Fritz Güde die Vorgeschichte des linken Benjamin. Er wusste von dessen elitärem Gestus in den Jugendschriften, davon, dass auch Stefan George oder Hugo von Hofmannsthal, ja selbst obskure Gestalten wie Ludwig Klages in seinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Autoren, die in linken Kreisen nicht gerade gelesen wurden. Und er wusste auch, dass Walter Benjamin in seiner Habilitation Carl Schmitt zitiert hatte, den sprichwörtlichen Kronjuristen des Dritten Reichs. Benjamin, das konnte man von ihm lernen, war angstfrei bei seiner Lektüre. Aber schlafwandlerisch sicher darin, deren autoritäres Potenzial zu erkennen und zu entlarven. Das hatte er mit Fritz Güde gemeinsam.
Im Juni 1924 erreichte der Schriftsteller und Kritiker Walter Benjamin Capri. Er war wie immer knapp bei Kasse. Noch unterstützten seine Eltern ihn, was ihm wenig ausmachte, obwohl er schon eine eigene Familie gegründet hatte. Er war verheiratet und hatte einen Sohn. Man glaubt es kaum, aber Capri war ein günstiger Ort zum Leben. Benjamin schrieb auf der Insel an seiner Habilitation. Doch kam er nur mit Mühe vorwärts. Der Lärm der Straße strapazierte seine Nerven, sodass er versuchte, nachts mit seiner Arbeit vorwärts zu kommen. Aber dann entdeckte er eine Frau, die er 2 Wochen lang beobachtete, bevor er sie ansprach. Die sowjetische Intellektuelle Asja Lazis, die sich dort mit ihrer Tochter von einer Lungenentzündung erholte. Lazis war Kommunistin. Im Juli deutete er gegenüber seinem Freund Gershom Scholem an, was da mit ihm geschah.
Ich machte die Bekanntschaft einer russischen Revolutionärin aus Riga, einer der hervorragendsten Frauen, die ich kennengelernt habe.
Und 2 Monate später schreibt er,
dass seit meinem Aufenthalt hier die politische Praxis des Kommunismus nicht als theoretisches Problem, sondern zunächst als verbindliche Haltung mir in einem anderen Licht steht als je zuvor.
Und dann liest er noch ein Buch, das ihn zunehmend elektrisiert. Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Ein philosophischer Versuch, die dogmatische Geschichtsphilosophie des Leninismus mit der Philosophie Hegels, dem sogenannten subjektiven Faktor, das sind letztlich wir, gerecht zu werden. Eine Person, Asja Lazis, die für einen Linksruck im Denken Walter Benjamins verantwortlich sein sollte. Das klingt erst einmal banal. Aber Benjamin versteht lebensverändernde Beziehungen nie einfach nur als individuelle Zufälligkeit. So wie er sein eigenes Denken nie von seiner Biografie lösen wird, so wenig trennt er Denken und Leben bei anderen. Und so ist Asja Lazis eben nicht nur eine Frau, in die er sich leidenschaftlich verliebt, sondern eine russische Revolutionärin. Bevor Walter Benjamin kurz darauf Geschichte und Klassenbewusstsein liest, liest er also Asja Lazis. Er wird ihr seine Prosasammlung Einbahnstraße widmen, aber nicht als Person, sondern als Ingenieurin, die diesen Umbruch in seinem Denken vollzogen hat. Und gerade weil es hier nicht um Zufallsbekanntschaften geht, verliert man sie nicht einfach aus den Augen. Wenn etwas schief geht, dann bleibt nur der Bruch. Der erste in dieser Reihe prägender Beziehungen ist Gustav Wüneken. Walter Benjamin war, wie er selbst in der frühen Fassung seiner autobiografischen Schrift Berliner Kindheit schreibt, ein, Zitat, wohlgeborenes Bürgerkind. Seine Eltern waren wohlhabende liberale Juden. Der Vater hatte als Auktionator gearbeitet und dann seine Anteile an der Firma Lemke mit großem Gewinn verkauft. Die Mutter blieb Hausfrau. Benjamin distanzierte sich schnell von seinen Eltern, wenngleich er über lange Jahre seines Lebens finanziell von ihnen abhängig blieb. Aber die geistige Prägung bekam Walter Benjamin nicht durch sein Elternhaus. Zitat:
Ich bin ein strenger und fanatischer Schüler von Gustav Wüneken,
schreibt er 1912. 8 Jahre zuvor kam der kränkelnde Schüler ins Landerziehungsheim Haubinder. Dort traf er den Reformpädagogen Gustav Wüneken, der dann, nach seiner Entlassung in Haubinder, im Thüringer Wald eine eigene Schule gründete. Wickersdorf. Wüneken entwarf ein radikales Erziehungskonzept, das genau das nicht mehr sein wollte, Fremderziehung. Dagegen setzte er auf eine Art Selbstermächtigung der Jugend. Jugend war das Zauberwort einer geistigen Neujustierung der Gesellschaft, das Schibolet einer geistigen Revolution. Später wird Walter Benjamin diese Aufbruchsphase als ein
äußerster heroischer Versuch, die Haltung der Menschen zu verändern, ohne ihre Verhältnisse anzugreifen,
wohlwollend kennzeichnen. Benjamin wird zum Lieblingsjünger von Wüneken und seiner Pädagogik.
Als die Stätte der beständigen, geistigen Revolution, wo zuerst die neuen Fragestellungen weit ausgreifender, unklar, unexakter, aber manchmal vielleicht auch aus tieferer Ahnung als die wissenschaftlichen Fragen sich vorbereiten. Die Studentenschaft wäre in ihrer schöpferischen Funktion als der große Transformator zu betrachten.
Der früher als Kunst oder Wissenschaft die gesellschaftlichen Probleme seismografisch erkennt. Jugend meint Disruption durch voraussetzungsloses Neudenken. Walter Benjamin vertritt mit diesem universalistischen Reinheitsgebot in der Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg eine radikale Minderheit. Seine Gruppe innerhalb der freien Studentenschaft ist radikal antipolitisch. Sie verwirft das Engagement in sozialen Fragen. Sie verspottet eine Universität, die sich als Ausbildungsstätte für Staatsbeamte sieht. Ausdifferenzierung ist ihr ein Gräuel. Der Ich-Kult seiner Zeit wird verabscheut. Es geht um Gemeinschaft, einer fast religiösen Gemeinschaft durch eine Idee.
Die Jugend, die sich zu sich selbst bekennt, bedeutet Religion.
Sie vergleicht sich mit einer christlichen Klostergemeinschaft, ist elitär, aber gleichzeitig egalitär, geprägt von universalem Weltbilde, wie Wöneken schreibt. Walter Benjamin weiß von seinem Judentum, er unterstützt zionistische Überlegungen. Aber er formuliert es deutlich, dass in ihm nur eine Idee herrschen kann. 1912 schreibt er an Ludwig Strauss:
Sie verstehen, dass auch ich mich aus meinem vierjährigen Gebundensein nicht lösen kann und will. Aus diesen meinen festesten Zusammenhängen mit der Wickersdorfer Idee könnte ich mich nur unter Gefährdung alles dessen, was mir jetzt selbstverständlicher Besitz ist, lösen.
Auch seine eigene Identität ist eine des Denkens. Theorien wechselt man darum nicht wie Kleider. Dass viele Juden bei den Wickersdorfern beteiligt sind, ist aber für Benjamin nebensächlich. Die Radikalität von Benjamins Denken ist offensichtlich. Die Jugend, das ist für ihn der Augenblick des reinsten Möglichkeitssinns, ein eigentlich exterritorialer Referenzpunkt außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Zeit, bedroht durch eine ausdifferenzierte Wirklichkeit.
Der Kulturmensch hat nur einen Ort, den er sich rein erhalten kann, in dem er wirklich subspecie aeterni sein darf. Das ist sein Inneres, er selbst.
Was er will, ist ein Tigersprung in die Selbstermächtigung, die zwar im Inneren ansetzt, aber nur als Gemeinschaft funktionieren kann. Jugend, das ist ein purer Augenblick der Entropie. Alles scheint noch möglich, nichts ist festgelegt. Die Verbindung der Gleichgesinnten nennt Benjamin eine Freundschaft der fremden Freunde. Freunde, das ist also keine private Kategorie, sondern eine ethische, eine Gesinnungsgenossenschaft. Darum kritisiert er schon in seinem Aufsatz »Leben der Studenten« den Fortschrittsglauben als Hindernis für eine wahre Erneuerung. Er verwirft jeden Versuch, die Verbesserung der Welt als Entwicklung zu denken. Und mehr noch. Schon hier findet sich ein Gedanke, der kaum verändert die geschichtsphilosophischen Thesen seines letzten Lebensjahres prägt. Es ist die Geschichte selbst, die Elemente einer Utopie wie Zeitkapseln in sich trägt, und die gilt es zu entdecken und zu retten. Doch weil Theorie und Person nicht zu trennen sind, bleibt nur ein Bruch mit Gustav Wöneken, als der sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs plötzlich chauvinistisch outet. Für den Pazifisten Benjamin der Verrat an seinen Idealen. Am 9. März 1915 schreibt er enttäuscht bilanzierend seinem einstigen Mentor:
Die Jugend aber gehört nur den Schauenden, die sie lieben, und in ihr die Idee über alles. Sie ist ihren irrenden Händen entfallen und wird weiter namenlos leiden. Mit ihr zu leben ist das Vermächtnis, das ich ihnen entwinde.
Aber was ist die Idee? Sie existiert nur als Angewandte. Letztlich ist sie nichts anderes als die lebendige Gemeinschaft selbst, der freie Diskurs. Benjamin bricht darum nicht nur mit Wöneken, sondern auch mit denen, die er über die Jugendbewegung kennengelernt hat. Obwohl er schon früh über parteipolitische Präferenzen nachdenkt, 1913 zum Beispiel, da ist er gerade 20.
Ob ich mein politisches Unterkommen im linken Liberalismus oder auf einem sozialdemokratischen Flügel finden werde, ist noch nicht ausgemacht.
Und obwohl er, Zitat, Politik für die Wahl des kleinsten Übels hält, ja sogar für die Kunst des kleinsten Übels, eine Formulierung, die er 21 Jahre später auch bei der Verteidigung seiner Parteinahme für den Kommunismus fast identisch anführen wird, bleibt sein Denken unpolitisch. Politik heißt nämlich Reduktion von Möglichkeiten, widerspricht also genau dem, was für ihn die Jugend ausmacht, Reinheit, ein unbefleckter Ursprung.
Niemals erscheint in ihr die Idee, stets die Partei,
heißt es weiter. Aber in diesem exklusiven Anspruch, den Benjamin selbst mit dem frühen Christentum vergleicht, liegt von Anfang an ein destruktives Moment verborgen. Er wendet sich gegen Traditionen wie Familie, Beamtentum, Staat. Ohne die Zerstörung bestehender Verbindungen keine neue Gemeinschaft. Aber erst mit dem Krieg und dem Selbstmord seines nahen Freundes, des Dichters Fritz Heinle, integriert Walter Benjamin die Erfahrung der Destruktion und des Todes zunehmend in sein Denken. Es ist der Augenblick, in dem Walter Benjamin über Politik grundsätzlich nachdenkt. Eine Politik, die er sofort mit dem theologischen Element versieht, das ihn berühmt gemacht hat, dem Messianismus. Das, was in den Reinheits- und den hochgestimmten Freundschaftsfantasien außerhalb der Gesellschaft als eine Art Gegenwelt auftaucht, wird jetzt in ihr verankert. Das berühmte theologisch-politische Fragment, das man auf 1921 datiert hat, versucht, diese Spannung zwischen der gegebenen Wirklichkeit und ihren utopischen Potenzialen zu beschreiben. Wieder verwirft Benjamin den Fortschritt. Wieder verneint er das Konzept der Entwicklung und damit den Reformismus. Nein, das Streben der einzelnen Menschen nach Glück im Alltäglichen öffnet erst die Tür, durch die das messianische Reich eintritt. Aber auf sehr paradoxe Weise.
Das Profane also ist zwar keine Kategorie des Reichs, aber eine Kategorie, und zwar der zutreffendsten eine, seines leisesten Nahens. Denn im Glück erstrebt alles Irdische seinen Untergang. Nur im Glück aber ist ihm der Untergang zu finden bestimmt.
Glück, und das ist sehr freudianisch gedacht, ist ein Zustand der absoluten Entropie. Es gibt nichts, was über ihn hinaus will. Das meint Untergang, Beendigung aller individuellen Ausdifferenzierung. Da ist es wieder, Walter Benjamins Pochen auf der radikalen Möglichkeitswelt, der seine jugendbewegten Schriften gegolten haben. Sie räumt den Weg frei fürs messianische Reich, was immer sich Benjamin zu diesem Zeitpunkt darunter vorstellt. Und dann greift Benjamin nochmals groß aus. Die Vergänglichkeit, oder bei ihm das Vergängnis,
ist die Aufgabe der Weltpolitik, deren Methode Nihilismus heißt.
Das heißt, Politik ist auf der Seite der Zerstörung, der Destruktion. Und zugleich wendet sie sich den gesellschaftlichen Zerstörungskräften zu, um sie nutzbar zu machen. In seinem wenig bekannten Entwurf aus dieser Zeit, Kapitalismus als Religion, ist es nicht das Glück, sondern die Schuld, die alle auf sich laden. Eine universelle Schuldgemeinschaft, das ist der Motor des Kapitalismus. Am Ende zeigt sich, dass Gott selbst der Schuldige ist und niemand dem Schuldzusammenhang entfliehen kann. Damit, sagt Benjamin, wird der Schleier des Ökonomischen vom Kapitalismus gezogen. Er entlarvt sich als Religion und die steht im Dienste der Destruktion.
Darin liegt das Unerhörte des Kapitalismus, dass Religion nicht mehr Reform des Seins, sondern dessen Zertrümmerung ist.
Gershom Scholem, der Freund fürs Leben, nennt Walter Benjamins politische Haltung in dieser Zeit theokratischen Anarchismus. Aber das ist Benjamins Position genau nicht. Anarchismus ja, aber eben ein messianischer, weil keine Kommunikation mit Gott in irgendeiner Form möglich ist.
Erst der Messias selbst vollendet alles historische Geschehen. Und zwar in dem Sinne, dass er dessen Beziehung auf das messianische Selbst erst erlöst, vollendet, schafft. Darum kann nichts Historisches von sich aus sich auf Messianisches beziehen wollen.
Zwischen der Welt und Gott gibt es keine Verbindung. Das ist negativste Theologie. Im Sinne Gottes zu handeln ist nicht möglich und damit auch nicht im Sinne der Erlösung. Nur eines kann man tun: die Verkrustung der Welt auflösen, Möglichkeitsräume schaffen. Benjamin plant Anfang der 1920er Jahre mehrere Essays zum Thema Politik. Der eine sollte »Der wahre Politiker« heißen, ist aber nie geschrieben worden. Kurz wird er dem wahren Politiker einen Auftritt in seinem Prosaband Einbahnstraße gönnen. Der zweite sollte die wahre Politik behandeln, wurde auch nie vollendet, aber einer der schwierigsten Texte, die Benjamin je geschrieben hatte, Kritik der Gewalt, könnte ein Teil davon sein. Er diskutiert vor allem das Verhältnis von Recht und Gewalt, von Recht und Macht. Entscheidend ist die durchgehende Opposition gegen das Recht, weil es nach Benjamin seine gewaltgetränkte Genese verbirgt. Für ihn ist es nicht ein Schritt zur Friedfertigkeit, sondern immer schon das in Buchstaben gegossene Symptom gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Aber mehr noch scheint es die auf Dauer gestellte Fixierung, die institutionelle Festlegung selbst, die Benjamin zu stören scheint. Was er dagegen setzt, sind Formen der Kommunikation, die in der komplexen Argumentation leicht übersehen werden und die den Gegenpol zur starren Sphäre des Rechts bilden. Sie befrieden, ohne gleich eine dauernde Regelung zu versprechen. Sprache, Sitte, Verständigung, Gebot. Mit der erstaunlichen Konsequenz, dass ein göttliches »Du sollst nicht töten« eben nicht als Recht, sondern als Gebot behandelt werden muss. Es muss uns sittlich gegeben sein, ohne in einen Paragraphen gegossen zu werden. Recht ist also für Benjamin ein immer schon defensiver Akt, weil er das verlorene Selbstverständliche in Worte fassen muss. Und gleichzeitig ein offensiver, weil es die Machtverhältnisse widerspiegelt. Der Essay endet mit einer Utopie, die einmal mehr nicht wirklich zu fassen ist, mit der Apotheose einer göttlichen Gewalt, die sich nicht zu erkennen gibt, aber als Möglichkeit in Konflikten immer mitläuft. Es scheint, als wäre es nur eine andere Perspektive auf die gleichen Kämpfe, die die mythische von der göttlichen Gewalt trennt.
Denn nur die mythische, nicht die göttliche, wird sich als solche mit Gewissheit erkennen lassen, es sei denn in unvergleichlichen Wirkungen, weil die entsühnende Kraft der Gewalt für Menschen nicht zutage liegt.
Menschlich zugänglich und gleichsam eine Schwundstufe der Göttlichen ist die revolutionäre Gewalt, von der Benjamin sich fasziniert zeigt, weil sie, wie er sagt, als die höchste Manifestation reiner Gewalt durch den Menschen zu belegen ist. Rein heißt ohne Zweck. Letztlich ist die revolutionäre Gewalt nichts anderes als ein Spiegel, durch den sich die Revoltierenden anschauen und sich einander vergewissern. Darum lobt Benjamin auch den proletarischen Generalstreik und seine anarchische Kraft, die der Staatsgewalt ihre Energie entzieht, um sie, ja, durch was zu ersetzen? Letztlich durch die Zusammenarbeit der Streikenden selbst, die genau das eine nicht mehr wollen, eine Staatsgewalt sein. Es klingt wie Walter Benjamins einstiges jugendbewegtes Lob der studentischen Gesinnungsgemeinschaft, die sich selbst ihr Ziel war, nur jetzt in größeren Maßstäben. Entscheidend ist für ihn, dass er alle Formen der Institutionalisierung durch Recht verwirft. Nicht von ungefähr nennt er die göttliche Gewalt eine waltende, eine, die sich vollzieht, ohne selbst in irgendeiner Weise an ein Rechtsinstitut gebunden zu sein. Sie ist ein Siegel, ein Zeichen, das dem gilt, was geschieht. Diese Einordnung entzieht sich menschlicher Kontrolle. Sie ist darum messianisch. Wie schon im Kapitalismusentwurf bleiben also die Grenzen des menschlichen Handelns klar bestimmt. Die Menschen können, wie es dort heißt, Gott für die Entsühnung interessieren. Aber das war es auch schon. Der Messias, die göttliche Gewalt, der entsühnende Gott kommt auf leisen Sohlen. Es scheint eigentlich gar nichts anders zu sein. Vielleicht geht es nur um eine neue Sichtweise. Aber wann sehen wir weiter? Wenn wir die Laufrichtung ändern, wenn wir Traditionen abräumen. Aber was dann? Darüber können wir nicht verfügen. Darum wird er 5 Jahre später in einem Brief an Gershom Scholem mit aller Radikalität die gebotene Konsequenz ziehen. Er halte
die kommunistischen Ziele aber für Unsinn und nicht existent. Was dem Wert der kommunistischen Aktion darum kein Jota benimmt, weil sie das Korrektiv seiner Ziele ist und weil es sinnvoll politische Ziele nicht gibt.
Biografisch sind dies schwierige Jahre für Walter Benjamin. Er überwirft sich Anfang 1920 dramatisch mit seinen Eltern, wird ausbezahlt, aber die Inflation reduziert das Guthaben so rasant, dass er Ende des Jahres schon wieder bei seinen Eltern einziehen muss. Da ist er 27 Jahre. Er schreibt berühmte Texte wie den Essay über die Wahlverwandtschaften Goethes. Seine Doktorarbeit über den Begriff der Kunstkritik der Romantik liegt endlich gedruckt vor. Im Mai konzipiert er einen Aufsatz mit dem Titel »Es gibt keinen geistigen Arbeiter, der sich der Chimäre einer gemeinsamen Front von Intellektuellen und Arbeitern entgegenstellt«. Eine Position, die uns bald wieder begegnen wird. Sein neuer Freundes- und Bekanntenkreis ist sehr divers. Er lernt Florenz Christian Rang kennen, christlich, konservativ, eigensinnig. Erich Unger, dessen Verbindung von Politik und Esoterik ihn fasziniert. Dann den jüdischen Charismatiker Oskar Goldberg. Kommunist war nur sein Bruder Georg, der nach dem Krieg alles daran setzte, schnell Arzt zu werden. Walter Benjamins akademische Karriere mündete dagegen in das Fiasko seiner Habilitationsschrift »Der Ursprung des deutschen Trauerspiels«. Ein Fiasko, an dem er nicht ganz unschuldig war, weil er akademische Gepflogenheiten nicht ganz ernst nahm und sich wenig um institutionelle Unterstützung kümmerte. Dass der Text in keine Schublade passte, einen ganz neuen Blick auf die Epoche des Barock warf und sich keine Mühe machte, allzu verständlich zu sein, tat sein Übriges. Natürlich meint das titelgebende »Deutsche Trauerspiel« nicht nur das des Barock, sondern auch seine Gegenwart. In einer für ihn typischen Wendung, dass die Verwerfungen einer Jetztzeit es allererst erlauben, die einer vergangenen Epoche als deren Ursprung zu erkennen, entfaltet Benjamin in seiner Habilitation eine Trümmerlandschaft auf der Bühne. Es ist also nicht erst der Kapitalismus, der Trümmer produziert, wie er es probeweise im Entwurf »Kapitalismus als Religion« angedeutet hatte, sondern schon das barocke Drama ist voll davon. Wieder also Destruktion, Vernichtung. Mit diesen Gedanken und Konzepten ist Benjamin beschäftigt, als er 1924 auf Capri die russische Revolutionärin Asja Lazis trifft. Vordergründig geht es ihm um die Dramen des Barock. Aber schon im berüchtigten, weil äußerst komplexen Vorwort kommt er auf die Parallelen zu seiner Zeit zu sprechen. Er vergleicht die literarischen Produkte des 17. und 18. Jahrhunderts mit denen seiner eigenen Zeit, dem Expressionismus. Und er kennzeichnet ihn als eine Kunst in Zeiten des Verfalls, die, ganz wie sein Pendant der Barock, kein Kunstwerk mehr ermöglichen kann, das als eigenständiges, starkes, autonomes fungieren könnte, sondern die nur viele, mittelmäßige, unbeholfene, abhängige, schwächere Kunstwerke hervorbringen, die sich nur so gemeinsam zum Ganzen einer Epoche fügen. Ihr besonderes Kennzeichen ist für Benjamin inhaltliche Redundanz bei formalem Eskapismus. Das Buch endet mit einer Beschreibung des, Zitat,
»Vernichtungsrausches, in welchem alles Irdische zum Trümmerfeld zusammenstürzt.«
Aber es ist nur eine Umkehrung der Perspektive, die diese Ansammlung von Fragmenten in einen neuen Zusammenhang stellt. Und das ist im barocken Drama die Auferstehung. Da Walter Benjamin dieser katholische Ausweg nicht zur Verfügung steht, ist es vielleicht kein Wunder, dass er einen anderen Perspektivwechsel wählt, nämlich den einer politischen Radikalisierung. Der Kommunismus, den Asja Lazis ihm auf Capri näher bringt, passt genau in seine Lebens- und Denksituation. Er bietet das Versprechen, seine eigenen persönlichen Trümmer neu zu ordnen, in der Theorie und in der Praxis. Später wird er einmal über Franz Kafka sagen, dass der, Zitat, nicht eine der Positionen, die der Kommunismus mit Recht bekämpft, jemals eingenommen habe. Nichts anderes gilt für ihn selbst. Und dann liest er eben noch Georg Lukasch »Geschichte und Klassenbewusstsein«. Er ist mit ihm über weite Strecken einverstanden, aber an einer entscheidenden Stelle wendet er sich in eine andere Richtung.
Ich müsste mich täuschen, wenn nicht in der gegnerischen Auseinandersetzung mit den Hegelschen Begriffen und Behauptungen der Dialektik gegen den Kommunismus die Fundamente meines Nihilismus sich manifestieren würden.
Schreibt er am 16. September 1924 in einem langen Brief an Gershom Scholem, in dem er ihm auch von der Konzeption des Destruktiven in seiner Habilitation erzählt. Was er unter Kommunismus versteht, bleibt davon nicht unberührt. Er verwirft einen lupenreinen und fortschrittsgläubigen Linkshegelianismus à la Georg Lukasch, wie auch den optimistischen Schematismus des dogmatischen Kommunismus. Sein Sprengsatz heißt Nihilismus. Das bedeutet, Walter Benjamin implementiert seiner linken Radikalisierung von Anfang an ein destruktives Element. Sein Linkssein ist ohne Optimismus, ohne Hoffnung. Es stecken in ihm alle Denkfiguren seiner Jugend. das Zertrümmern gegebener Strukturen, die Kritik eines vorhandenen Sinnzusammenhangs bzw. gegebener Gesellschaftsstrukturen. Trümmer schauen einem auf verschiedenste Art entgegen. Auf der Bühne im Barocktheater, in der Realität eines entfesselten Kapitalismus. Und sie affizieren jetzt auch sein Schreiben. Die Denkbilder, die Benjamin entwirft und die seine bevorzugte literarische Formgestaltung bleiben werden, sind nichts anderes als polierte Trümmerstücke der Realität. Und wie der Name schon sagt, den Benjamin ihnen selbst gegeben hat, verbinden sie emblematisch Sinnliches, Gedanke und Name. Nicht umsonst hat er das erste mit Asia Lazis zusammengeschrieben. Neapel. Unter ihnen ist eines, das die Obsession mit Zerstörung am weitesten treibt. Der destruktive Charakter. Er erinnert an die Radikalität seiner Jugendschriften, denn so wie die Jugend der Ort des Ursprungs sein sollte, der Ort aller Möglichkeiten, so ist es jetzt dieser Charakter, der in verstellten und blockierten Zeiten diesen Freiraum allererst wiederherstellt.
Der destruktive Charakter kennt nur eine Parole: Platz schaffen, nur eine Tätigkeit: räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker als sein Hass.
Und nicht von ungefähr verbindet ihn Benjamin gleich mit der Jugend, so alt er auch sein mag.
Der destruktive Charakter ist jung und heiter, denn zerstören verjüngt.
Oder?
Das Bestehende legt er in Trümmer. Nicht um der Trümmer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurchzieht.
1926 reist Walter Benjamin nach Moskau, immer noch um Asia Lazis bemüht. Das Moskauer Tagebuch ist keine angenehme Lektüre. Asia Lazis spielt Bernhard Reich, ihren Mann, und Walter Benjamin gegeneinander aus. Und zwischen zurückgestoßen sein und Nähe schwankend flaniert Benjamin durch die sowjetische Hauptstadt, ohne die Sprache zu sprechen, aber um doch irgendwie die Mechanismen der kommunistischen Metropole zu verstehen. Und mehr noch den Ort, den Intellektuelle darin einnehmen können. Sein Fazit ist ernüchternd. Damit beginnt eine Phase der Selbstvergewisserung, die über Jahre nicht abreißen wird. Einmal, um seine eigene prekäre Lage zu definieren, dann, um dem Rechtfertigungsdruck seiner Freunde und Verwandten zu begegnen.
Ich gehöre der Generation an, die heute zwischen 30 und 40 steht. Die Intelligenz dieser Generation ist wohl auf lange hinaus die letzte gewesen, die eine durchaus unpolitische Erziehung genossen hat. Der Krieg traf ihre am weitesten nach links vorgeschobenen Elemente im Lager eines mehr oder weniger radikalen Pazifismus. Die Geschichte des Deutschland der Nachkriegszeit ist teilweise zugleich die Geschichte der revolutionären Ausbildung dieses ursprünglich linken bürgerlichen Flügels der Intelligenz. Mehr und mehr wird in Deutschland, das ist an diesem Prozess das Besondere und Wichtige, die Fragwürdigkeit des freien Schriftstellers als solchen empfunden. Und man wird sich allmählich darüber klar, dass der Schriftsteller, wie überhaupt der Intellektuelle im weiteren Sinne, bewusst oder unbewusst, ob es will oder nicht, im Auftrag einer Klasse arbeitet und sein Mandat von einer Klasse erhält. Unter diesen Umständen ist der Anteil der deutschen Intelligenz an Russland nicht nur abstrakte Sympathie, sondern es leitet sie ein sachliches Interesse. Sie will erfahren, wie sieht die Intelligenz in einem Lande aus, in dem ihr Auftraggeber das Proletariat ist. Paris, 1. Mai 1927.
Auftraggeber das Proletariat? 3 Jahre hat er diese Frage für sich negativ beantwortet.
Diese linksradikale Schule mag sich gebärden, wie sie will. Sie kann niemals die Tatsache aus der Welt schaffen, dass selbst die Proletarisierung des Intellektuellen fast nie einen Proletarier schafft. Warum? Weil ihm die Bürgerklasse in Gestalt der Bildung von Kindheit auf ein Produktionsmittel mitgab, das ihn aufgrund des Bildungsprivilegs mit ihr und, das vielleicht noch mehr, sie mit ihm solidarisch macht.
Das heißt, man kann nicht aus seiner Bürgerhaut. Versuche, den Proletarier zu spielen, sind zum Scheitern verurteilt. Eher umgekehrt. Wer den Proletarier spielen will, verkennt, wo er herkommt. Was bleibt, ist die, Zitat, Politisierung der eigenen Klasse. In dieser Zeit beginnt Benjamin, sich seiner Herkunft zu versichern. Er schreibt gegen sein eigenes Votum, dass er nur so gut schreibe, weil er das Wort Ich nicht verwendet, Texte in Ich-Form. Die Berliner Chronik. Dann die überarbeitete Fassung Die Berliner Kindheit. In der Chronik versucht er, den Rahmen des Klassenkampfs in die Erinnerungen einzuziehen. In der späteren Version verzichtet er darauf. Er liefert Zeitkapseln einer bürgerlichen Existenz ohne Bezug zu seiner neuen politischen Parteilichkeit. Es sind Denkbilder, in denen das Prägendste seiner eigenen Kindheit versammelt ist, aber nicht als Einzelschicksal, sondern als Schnittstelle, weil sie repräsentativ für das Bürgertum seiner Zeit stehen können. Da Benjamin um seine bürgerliche DNA weiß, weiß er auch, dass er nicht zum Agitator fürs Proletariat taugt, sondern zu einem, der das Bürgertum daran erinnert, woher es kommt. Diese Selbstvergewisserung wird zur Briefsammlung Deutsche Menschen führen, in der Benjamin versucht, das Beste des Bürgerlichen, das Wichtigste seiner eigenen Bildung, zu retten. Das Humane. Es ist eine prägende Kategorie seiner Jugendschriften, die er im Vorwort wieder heranzieht. Geist. Er war zentral für die Erfolgsgeschichte des Bürgertums. An die damit verbundenen Werte will Benjamin es erinnern. Jetzt, in dem Augenblick, wo die Bürger zum Nationalsozialismus überlaufen oder überzulaufen drohen. Nicht von ungefähr setzt er sich darum mit den Idolen und Lektüren seiner Jugend auseinander. Mit Ludwig Klages, mit Stefan George zu dessen 65. Geburtstag, mit dem George Kreise, mit Max Kommerells autoritärem Versuch, den Dichter als geistigen Führer in der deutschen Klassik zu bestimmen. Hier streiten zwei um das Erbe des Bürgertums. Was Walter Benjamin aber ohne Abstriche verwirft, sind linke Konzepte, die auf eine Agitation des Proletariats setzen. Nicht nur, weil beide Milieus keine gemeinsame Sprache sprechen, sondern auch, weil seine Idee von Sprache eine Instrumentalisierung nicht zulassen kann. Sprache, die nur ein Mittel ist, um eine Tat anzustoßen, eine Tat, die nur durch Worte angeregt ist, das sind für Benjamin zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich einer doppelten Entwertung von Wort und Tat. Während des Ersten Weltkriegs am 17. Juli 1916 schreibt Benjamin an den Philosophen Martin Buber, der ihn um die Mitarbeit in dessen Zeitung Der Jude gebeten hatte.
Schrifttum überhaupt kann ich nur dichterisch, prophetisch, sachlich, was die Wirkung angeht, aber jedenfalls nur magisch, das heißt unmittelbar verstehen. Jedes heilsame, ja, jedes nicht im Innersten verheerende Wirken der Schrift beruht in ihrem, des Wortes, der Sprache, Geheimnis. Nur wo diese Sphäre des Wortlosen in unsagbar reiner Macht sich erschließt, kann der magische Funke zwischen Wort und bewegender Tat überspringen, wo die Einheit dieser beiden Gleichwirklichen ist.
Das heißt, die dichterische Sprache erst eröffnet einen nichtsprachlichen Raum, der dann der Tat freisteht. Wort und Tat sind zwei Weisen, mit diesem unsagbaren Ort umzugehen. Damit bleiben diese beiden Sphären aufs Schärfste getrennt und berühren sich doch in der geglückten Dichtung aufs Engste. Natürlich lässt sich auf diese Weise keine agitative Literatur gewinnen, und Walter Benjamin hat sie darum auch nie geschrieben. Trotzdem muss sich Benjamin in Briefen Anfang der 1930er Jahre für seine linke Position regelmäßig rechtfertigen. Und so wie man einst Gustav Wüneken und dann Assia Lazis unterstellte, sie brächten Walter Benjamin um sein Eigenstes, ja würden ihn manipulieren, so trifft dieser Vorwurf jetzt Bertolt Brecht. Nochmals also ein Kommunist, gefährlicher und schlauer als die litauische Revolutionärin Assia Lazis, durch die Benjamin Brecht im Jahr 1924 sogar kennengelernt hatte. 10 Jahre später, als sein Umgang mit Brecht eine neue Intensität erreichte, schreibt Walter Benjamin Gretel Adorno sehr offen und genau, wie er auf für ihn wesentliche Personen reagiert. Keineswegs gekränkt von der Unterstellung der Manipulierbarkeit.
Gerade dir ist es ja keineswegs undeutlich, dass mein Leben, so gut wie mein Denken, sich in extremen Positionen bewegt. Die Weite, die es dergestalt behauptet, die Freiheit, Dinge und Gedanken, die als unvereinbar gelten, nebeneinander zu bewegen, erhält ihr Gesicht erst durch die Gefahr. Eine Gefahr, die im Allgemeinen auch meinen Freunden nur in Gestalt jener gefährlichen Begegnungen augenfällig erscheint.
Aber so wie einst Asia Lazis nur ein letzter Anstoß für Walter Benjamin war, sich zu radikalisieren, so trifft auch Bertolt Brecht auf einen Benjamin, der vom bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb enttäuscht die Chance sieht, im Materialismus sein eigenes Denken in einen neuen Rahmen zu stellen. Das heißt, es nicht zu verraten oder zu verwerfen, sondern es, um es mit Benjamin zu sagen, zu retten. Oder wie man heute sagen würde, neu zu framen. So war der Ursprung des deutschen Trauerspiels gewiss nicht materialistisch, schreibt er an den konservativen Max Riechner,
wenn auch bereits dialektisch. Was ich aber zur Zeit seiner Abfassung nicht wusste, das ist mir bald nachher klarer und klarer geworden. Dass von meinem sehr besonderen sprachphilosophischen Standort aus es zur Betrachtungsweise des dialektischen Materialismus eine, wenn auch noch so gespannte und problematische Vermittlung gibt, zur Saturiertheit der bürgerlichen Wissenschaft aber gar keine. Kurhik? Nicht, weil ich Bekenner der materialistischen Weltanschauung wäre, sondern weil ich bestrebt bin, die Richtung meines Denkens auf diejenigen Gegenstände zu lenken, in denen jeweils die Wahrheit am dichtesten vorkommt. Und das sind nicht die ewigen Ideen, nicht die zeitlosen Werte.
Damit versucht Walter Benjamin, selbst eine Linie der Kontinuität bis hin zu seinen Jugendschriften über die Sprache zu schlagen. Oder besser, eine der Diskontinuität, insofern erst seine gegenwärtige, existenzielle, miserable Lage ihm den Blick freigibt darauf, dass in den frühen Sprachaufsätzen die Keimzelle für seine heutigen materialistischen Arbeiten liegt, wobei er sich über die geringe Qualität marxistischer Kunstphilosophie keine Illusionen macht.
Und wenn ich es denn in einem Worte aussprechen soll, ich habe nie anderes forschen und denken können als in einem, wenn ich so sagen darf, theologischen Sinn, nämlich in Gemäßheit der talmudischen Lehre von den 49 Sinnstufen jeder Torahstelle. Nun, Hierarchien des Sinns hat meiner Erfahrung nach die abgegriffenste kommunistische Plattitüde mehr als der heutige bürgerliche Tiefsinn, der immer nur den einen der Apologetik besitzt.
Auch die Freundschaft zu Bertolt Brecht wird an dieser Haltung nichts ändern. Im Nachhinein wird man eher betonen müssen, dass Brecht Walter Benjamin zur Schärfung seiner eigenen materialistischen Position zwingt. Da ist zum einen die Faszination für Brechts arme Sprache, eine Trümmersprache.
Brecht sagt, mindestens seit der Mensch nicht mehr allein zu denken braucht, kann er nicht mehr allein denken. Um aber zu einem wirksamen, gesellschaftlichen Denken zu gelangen, muss er seinen falschen, komplizierten Reichtum aufgeben, nämlich den Reichtum an privaten Wertungen, Standpunkten, Weltanschauungen, kurz den Reichtum an Meinungen.
Armut wird jetzt ein wichtiger Begriff in Walter Benjamins Denken. Er liefert in materialistischem Gewand, was Benjamin früher Ursprung nannte, den Nullpunkt einer Neusortierung von Welt. Aber nun unter prekären Bedingungen. Von hier leitet sich eine weitere Variante des destruktiven Charakters ab, das positive Barbarentum. Ihm könnte man zuschlagen, was Benjamin an der Theaterkonzeption Brechts elektrisierte, das epische Theater. Es ist für ihn ein Theater der Möglichkeiten, keines, das durch narrative Stringenzvarianten ausschließt.
Es kann so kommen, aber es kann auch anders kommen. Das ist die Grundhaltung dessen, der für das epische Theater schreibt.
Benjamin liest Brecht sowohl mit den Augen des Barockforschers als auch mit denen des jugendbewegten Intellektuellen, kurz mit dem Möglichkeitssinn. Genau darum wird er später Brecht dafür kritisieren, diese Radikalität aufgegeben zu haben. Ein wirkliches episches Theater ist offen. Der Autor verliert die Kontrolle, das Narrativ geht nicht ganz auf, es rechnet mit inkommensurablen Einzelnen. Bertolt Brecht wittert bei Walter Benjamin zu Recht eine Diskontinuität der Geschichte, Messianismus und Nihilismus. Was Walter Benjamin einem nüchternen Kommunisten wie Brecht zumutet, was er kritisiert, ist eine Umschreibung dessen, was der dialektische Materialismus und die kommunistische Geschichtsphilosophie aus dem Erbe Hegels mittragen: Kontinuität, Entwicklung, Optimismus. Darum ist Brechts Urteil über Benjamin eindeutig.
Alles Mystik bei einer Haltung gegen Mystik. In solcher Form wird die materialistische Geschichtsauffassung adaptiert. Es ist ziemlich grauenhaft.
Linke Politik könnte man dagegen mit Benjamin die Organisation des Pessimismus nennen. Dieses Denken ist Brecht fremd. Nun hat Benjamins Obsession für Trümmerlandschaften, Ruinen, Inkommensurables zwei Seiten. Es ist zum einen die Realität des Kapitalismus selbst, der die Trümmerlandschaften hervorbringt. So hat Benjamin das schon in seinem frühen Aufsatz von 1921 Kapitalismus als Religion gesehen. Aber es ist auch der Gestus linker Politik selbst Hand anzulegen, um, wie bei Brecht gesehen, einen gegebenen Sinnhorizont zu zerlegen und das Potenzial des Gegebenen freizulegen. Aber wie hängen diese beiden Pole zusammen? Walter Benjamin ordnet der Verfallsgeschichte den Kritiker zu, der diesen Vorfall organisiert.
Die Lehre von den Trümmern, die die Zeit anrichtet, ist zu ergänzen durch die Lehre vom Verfahren des Abmontierens, das Sache des Kritikers ist.
Abmontieren klingt wunderbar technisch. Aber was passiert, wenn alles zerlegt ist? Beginnt dann die Stunde der Konstruktion? Nur, was soll man sich darunter vorstellen? Oder mit Benjamin anders gefragt, ist die Revolution eine Änderung der Gesinnung oder eine Änderung der äußeren Verhältnisse? Oder weder noch? In einem seiner berühmtesten Aufsätze, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, es ist der, dem Brecht süffisante Bemerkung gilt, versucht Benjamin genauer zu bestimmen, was denn in Trümmern geht, die Welt oder das Denken der Welt. Dabei findet er eine besondere technische Antwort. Gegen Ende des Textes ergründet Benjamin, was sich durch die neue Kunstform Film verändert. Zum einen sehen wir durch ihn Dinge, die wir normalerweise übersehen würden. Unsere Merkwelt, wie Benjamin das nennt, wird dadurch enorm erweitert. Denn das, was gerade noch Wirklichkeit war, ist plötzlich nur noch ein geringer Teil davon. Gerade haben wir noch mit den Augen die Welt wahrgenommen, bewusst, konzentriert. Und dann ist da ein Apparat, der sich dazwischen schaltet und Abseitiges, Nebensächliches sichtbar macht, ja mehr noch in die Dinge hineinkriechen kann. Es war immer schon in Walter Benjamins Bestreben, gleichsam wie in einer Resteverwertung, dasjenige in den Blick zu nehmen, was nicht mehr gebraucht wird, die Lumpen der Geschichte. Daher auch seine Faszination für Franz Kafka. Zitat, seine Schwäche, seinen Dilettantismus, sein Unvorbereitetsein, das er revolutionär nennt. Aber jetzt ist es eine technische Vorrichtung, die diesen Aspekt der Wirklichkeit herausstellt. Diese zerstreute Wahrnehmung rückt dem Beobachter zugleich auf den Leib, weil die Filter der bewussten Wahrnehmung fehlen. Dabei unterscheidet Benjamin nicht eigentlich zwischen hier Mensch, dort Apparat, sondern es entsteht etwas Neues, eine Mensch-Maschinensymbiose. Wir sind immer schon eine Art Cyborg, das will Benjamin damit sagen. Und darum sehen wir eben keinen Film, sehen gibt es im guten alten Theater, sondern wir berühren ihn. Das ist die Pointe seiner Analyse. Der Film gewöhnt uns dabei an die Schockmomente, die uns die schnelllebige Moderne bereitet. Und gerade im Spiel des Schnitts, der Montage, sieht er die Möglichkeit, aus den diskreten Einzelbildern ein neues Narrativ zu generieren. Damit ist plötzlich der Cutter der Schöpfer einer neuen Weltbeschreibung, sozusagen ein Revolutionär. Sodass die Frage gar nicht die ist, findet die Revolution in der Gesinnung statt oder in der äußeren Welt, sondern ganz einfach in der Wahrnehmung. Und der Film übt ein, lehrt, probiert aus, wie sich immer wieder neue Wirklichkeiten 2.0 zusammensetzen lassen. Wenn da nur die herrschenden Klassenverhältnisse nicht wären. Denn dieses revolutionäre Potenzial ist nach Walter Benjamin in doppeltem Sinne gefährdet durch die Reaktion. Der Kapitalismus fördert die Kompetenzen, vor der Kamera zu stehen, nicht länger die, auf Menschen zu reagieren. Wer das am besten kann, wird, so Benjamin, Champion, Star, Diktator. Die Kehrseite davon, sozusagen die andere Seite der gleichen Medaille, klingt ebenfalls sehr modern. Es ist die Möglichkeit, die Abgehängten sichtbar zu machen, als Masse. Der Faschismus, sagt Benjamin mit einer berühmten Sentenz,
sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht, kommen zu lassen.
Das heißt, für das, was heute immer wieder als Sichtbarkeit der Übersehenen thematisiert wird, gibt es eine rechte Lösung und eine linke. Eine Masse, die sich auflösen kann, neu organisieren, letztlich strukturlos anarchisch bleibt, steht einer gegenüber, die ein fixes Zentrum hat, das sie ordnet, ausrichtet, formiert. Der faschistische Film setzt die Letztere in Szene. Walter Benjamins Text endet mit düsteren, aber weitsichtig in seine nahe Zukunft blickenden Seiten.
Der Faschismus läuft folgerichtig auf die Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus.
Und?
Alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik gipfeln in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg.
Walter Benjamin beschreibt also einen Aufmerksamkeitsimperialismus erster Güte. Die Unsichtbaren wollen gesehen werden. Die sichtbaren Diktatoren und Führer sowieso. Und wann sieht man sie regelmäßig? In der Bewegung, der Daueraktion, der Dauererregung, zuletzt im Krieg. Seiner apokalyptischen Prophezeiung, die sich in den kommenden Jahren als noch zu harmlos erweisen sollte, setzt Benjamin einen letzten Aufruf entgegen.
Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.
Aber diese Antwort ist keineswegs symmetrisch. Der Ästhetisierung der Politik stellt Benjamin keine Repolitisierung der Politik gegenüber. Vielmehr wechselt er den gesellschaftlichen Teilbereich. Er wechselt dahin, wo die Ästhetik eigentlich zu Hause ist, zur Kunst. Sie ist der Ort des Widerstands. Sie zeigt, wie Ästhetik und Politik in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen, nämlich in dem keine die andere verrät. Während der Faschismus genau das will, die Politik letztlich durch ästhetische Phänomene ersetzen. Das würde gleichzeitig eine neue Totalität bedeuten, in der die Kunst als eigenständiger Bereich verschwindet. Darum ist schon das Beharren auf der Autonomie der Kunst für Walter Benjamin ein Zeichen des Widerstands. Auch gegen eine Kulturpolitik, wie er sie in Moskau kennengelernt hat. Gerade umgekehrt. Nur solange Kunst Kunst bleibt, kann sie politisiert werden. Bis zuletzt hält also Walter Benjamin daran fest, dass es keine Instrumentalisierung von Kunst geben darf, weil sie Kunst um ihr Eigenstes bringt. Politisierung darf gerade nicht mit Instrumentalisierung verwechselt werden. Darum hat er schon in der Auseinandersetzung mit der sowjetischen und linksradikalen Literaturpolitik immer auf die Qualität der literarischen Mittel bestanden. Es ist genuin faschistisch, Menschen sichtbar zu machen, ohne ihnen eine Stimme zu geben. Das bedeutet aber umgekehrt für die Politisierung der Kunst genau dies, den Einzelnen Stimme zu geben. Aber gerade nicht als Einzelne, sondern als ein Ensemble möglicher Gruppierungen und Vernetzungen. Der Schluss des Kunstwerkaufsatzes klingt daher ein wenig wie das Pfeifen im Walde. Nicht nur, weil hier ein großer politischer Entscheidungsraum gegen einen doch übersichtlichen literarischen Kosmos gesetzt wird, sondern weil das, was Benjamin am geschichtlichen Verlauf fasziniert hat, die Zertrümmerung, jetzt mit Vernichtung droht. Das ist eine Prognose, die auch Benjamins Nihilismus hinter sich lässt. Die Trümmer aufsammeln ist eins, der Vernichtung ins Auge blicken ein anderes. Dagegen hilft auch keine Politisierung der Kunst mehr. Für messianische Gedanken ist in diesem Szenario kein Platz. Der utopische Gedanke, mit dem einst die Einbahnstraße endet, Zitat, den Taumel der Vernichtung überwindet Lebendiges nur im Rausche der Zeugung, gibt Benjamin hier an dieser Stelle desillusioniert preis. Darum ist der Kunstwerkaufsatz, so kämpferisch, so politisch er klingt, so hoffnungslos wie kaum ein anderer Text Benjamins. Er endet mit Kulturpolitik, nicht mit Klassenkampf. In den Thesen über den Begriff der Geschichte, die Benjamin 1939-1940 geschrieben hat, versucht er zu präzisieren, was der Klassenkampf leisten kann und was nicht. Sie sind rückwärtsgewandt. Der berühmte Engel der Geschichte aus der 9. These, der sein Antlitz der Vergangenheit zugewendet hat, erscheint wie ein Spiegelbild Benjamins, der sein ganzes Denkerleben nichts anderes getan hat. Jetzt bemüht er sich, die revolutionären Softskills von einst, erworben in Klassenkämpfen, gerade in verlorenen, zu retten.
Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig, und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Sie werden immer von Neuem jeden Sieg, der den Herrschenden jemals zugefallen ist, in Frage stellen.
Wenn man so will, sind auch Zuversicht, Mut, Humor, List, Unentwegtheit nichts anderes als die Trümmer, die Lumpen der Geschichte, die es zu erhalten, die es zu sammeln gilt. Mehr können die Menschen nicht tun. Sie spüren darin eine schwache messianische Kraft. Darum kommt, wie Benjamin sagt, der Messias ja nicht nur als Erlöser, er kommt als der Überwinder des Antichrist. Also nicht von außen, sondern aus der Welt selbst, aber im Widerstand zu ihr, zu den Kräften des Bösen. Genaueres erfahren wir nicht. Der Messias klingt wie ein anderes Wort für eine Hoffnung, auf die man nicht hoffen kann. Wie die Leerstelle zwischen einer Gegenwart, die in Trümmern liegt, und einer unbestimmbaren und offenen Zukunft. Aber warum soll man trotzdem hoffen, jetzt wo alle politischen Kämpfe verloren scheinen? Im Kern ist Walter Benjamins Kommunismus einer der Sprache. Sie ist der Ort, der Gesinnung und äußere Welt verbindet. Sie ist der Ort der Sinnstiftung. Sie sammelt die Trümmer auf und ordnet sie neu. In ihr liegt das Potenzial der Erlösung. In der vorletzten These wagt sich Benjamin an einen kurzen Aufschein von Utopie. Und er spricht dabei nicht von Eigentumsverhältnissen, sondern von Sprache.
Erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Jeder ihrer gelebten Augenblicke wird zu einer Citation à l'ordre du jour, welcher Tag eben der jüngste ist.
Wann hat man je eine umfassendere Utopie erhofft? Zeiten, Räume werden zugänglich, transparent, aber damit noch nicht genug. Immer schon hat sich Walter Benjamin dagegen gewehrt, dass die geistige Revolution eine des Ichs sei. Immer schon ging es um fluide Gemeinschaften, Schwarmintelligenz und mehr noch. Es gibt bei Walter Benjamins linkem Projekt eine weit ausgreifende Inklusion. Letztlich kann alles diesen egalitären Netzwerken angehören. Menschen, Dinge, Tiere, Kreaturen oder anders Reste, Lumpen, Trümmer, Ruinen und so weiter. Hier ist der Ort, wo Benjamins frühe Sprachphilosophie greift. Der Mensch kann alles beim Namen rufen, aber die Namen gibt er nicht selbst. Sie gehören den Dingen an. Eine Utopie der Verständigung. Es ist nichts anderes als die Sprache, die alle Dinge zu ihrem Recht kommen lässt. Oder beim richtigen Namen gerufen zu werden, das ist das Recht aller Kreatur. Genau diese Möglichkeit verbirgt Walter Benjamins Messias.
»2013 waren wir in Südfrankreich unterwegs, genauer in Collioure, einem harmonisch schönen Ort durch seine mehrfach geschwungene Bucht und der ansteigenden Altstadt, die sich wie ein Zuschauerraum der Bühne des Meers öffnet. Wenige Kilometer weiter südlich liegt Banyuls-sur-Mer. Von dort wollte Walter Benjamin im September 1940 nach Spanien flüchten. Nachdem die Deutschen Paris erobert und eine Marionettenregierung im südlichen Teil Frankreichs installiert hatten, die die Abertausenden Exilanten festsetzen und an die Gestapo ausliefern wollte, blieb kein anderer Ausweg. In Marseille hatte Benjamin über die amerikanische Botschaft ein Transitvisum für Spanien und Portugal und ein Einreisevisum in die USA bekommen. Aber was fehlte, war ein Ausreisevisum für Frankreich. Darum plante Benjamin, mit einer kleinen Gruppe von Exilanten über die Pyrenäen zu flüchten, da der Weg am Meer entlang Richtung Cerbère von den Vichy-Franzosen strenger kontrolliert wurde. Und bevor die eigentliche Fluchtwanderung begann, gab es am Vortag einen Probelauf. Und weil Walter Benjamin extrem herzkrank war, blieb er schon im Gebirge, sodass er am eigentlichen Fluchttag von den Mitflüchtenden aufgelesen werden konnte. Alle Augenzeugen berichten, dass es ihm extrem schlecht ging. Aber wichtiger als sein Leben, so erzählen sie, war ihm eine schwarze Aktentasche, die er bei sich trug. Nach seinem Tod blieb sie verschwunden, obwohl sich viele Walter-Benjamin-Forscher später um ihren Verbleib bemüht haben. Zu dramatisch waren die Umstände des Rettungsversuchs und zu groß die Bedeutung, die Benjamin selbst ihr beigemessen hatte. Aber welche Texte könnten in ihr gewesen sein? Man spekulierte, ob es die geschichtsphilosophischen Thesen waren, Teile des unvollendeten Passagenwerks, an dem Benjamin die letzten Jahre in Paris gearbeitet hatte. Heute hat sich die Aufregung gelegt. Niemand erwartet mehr den einen Text, der alle Lösungen und Klärungen der vielen offenen Fragen zu Walter Benjamin liefern könnte. Als Benjamin an der Grenzstation in Portbou auf spanischem Boden ankam, wurde ihm von den Behörden die Einreise verweigert. Am Tag davor hätte er noch passieren können. Am Tag danach wieder. Der Verzweifelte nahm sich das Leben. Heute gibt es einen Gedenkweg, der von Banyuls-sur-Mer über die Pyrenäen nach Portbou führt, der Chemin de Walter Benjamin. Wir gingen zuerst fälschlicherweise am Meer entlang Richtung Cerbère, aber das war ja die Route, die damals zu unsicher geworden war. Warum zurück? Von Banyuls-sur-Mer führt der richtige Weg weg vom Meer. Er war gut ausgeschildert, aber wahrscheinlich ist er doch fiktiv. Man benötigt für ihn heute ausgeruht circa 4 Stunden bis Portbou. Und natürlich sollte man nicht glauben, man könne sich ein Bild davon machen, was es bedeutet, in Todesangst, teilweise in Dunkelheit, unter der Gefahr der Verfolgung und im Falle Benjamins, er war damals 53 Jahre alt, mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen diesen Weg zu gehen. In Portbou gibt es auf dem Friedhof ein berühmtes Denkmal von Danny Caravan, das 1989 vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker angeregt worden war. Nach einer Rüge des Rechnungshofes gab es eine Kampagne der Bild-Zeitung gegen das Denkmal wegen der angeblich hohen Kosten, worauf das Auswärtige Amt absprang. Das Projekt war gefährdet, wurde aber schließlich dank einer Initiative der Bundesländer 1994 eingeweiht. Zum Gedenkort gehört ein tunnelartiger Korridor, der aufs Meer hinausführt, wobei man auf ein Zitat Walter Benjamins zugeht, das auf Glas geschrieben steht. Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion gewidmet. Es ist mittlerweile schon einmal zerstört worden, ob aus Vandalismus oder aus politischen Gründen, das weiß man nicht. Als wir damals den Gedenkort besuchten, war der Blick aufs Meer schon dadurch beeinträchtigt, dass man überraschenderweise auf eine Straße sehen konnte. Die Stadt Portbou hatte nämlich in der nächsten, südlicheren Bucht einen, unserem Augenschein nach, unnötigen Yachthafen bauen lassen, sodass der Korridor jetzt auf einen Teil des Weges blickte, der den Ort und diesen Hafen verband. Dass man so auch von unten in das Denkmal schauen kann, war von Danny Caravan natürlich nicht beabsichtigt und zerstört den Eindruck der Ausweglosigkeit, den es hätte vermitteln sollen. Darüber hinaus wurde geplant, das alte Zollhaus, das dem Staat gehörte, in ein Walter-Benjamin-Museum umzugestalten. Die Verhandlungen des Bürgermeisters von Portbou mit dem Land, um das Gebäude für die Gemeinde zu erwerben, endeten ironischerweise damit, dass es plötzlich dem Bürgermeister selbst gehörte, der es dann in ein Apartmenthaus umbauen ließ. Als Ersatz brachte man später ein ehemaliges Schulgebäude ins Spiel. Aber bis heute scheint es laut Internet zwar Pläne zu geben, es in ein Museum zu verwandeln, aber von ihnen ist noch nichts realisiert. Wir fuhren damals mit dem Zug zurück nach Frankreich, wegen der wechselnden Spurbreite in zwei Etappen. Gerade habe ich die Tickets wiedergefunden. Sie tragen das Datum 26. September 2013. In der Nacht zum 27. September 1940 hat sich Walter Benjamin das Leben genommen.
Politik ist die Kunst des kleinsten Übels. Wie wurde Walter Benjamin ein Linker? Essay von Frank Hertwig. Es sprachen Gergana Muscala, Markus Westhoff und Frank Hertwig. Technische Realisation: Boris Kellenbens und Claudia Peike. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Mareike Mage. Produktion: Südwestrundfunk 2025.